Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, plötzlich ist da ein Schrei im Grenzland zwischen Sidon und Tyros. Der Schrei einer Frau. Dort, wohin Jesus sich zurückgezogen hatte, weil er Ruhe suchte, vielleicht auch, weil er hoffte, dort nicht erkannt zu werden. In der Stille des Grenzlands der Schrei: Ach Herr, Sohn Davids, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Eine Mutter schreit, ein Mensch in großer Not, durchdringend, nicht zu überhören. Hier schreit eine für eine andere, eine, die es nicht mehr aushält, stumm zusehen zu müssen, wie der geliebte Mensch ihr entgleitet. Die namenlose Frau, sie sucht nach Rettung für ihr Kind. Letzter Versuch, danach kann nichts mehr kommen. Sie hat Jesus gehört. Von ihm gehört, Geschichten, Gespräche über ihn, man erzählt sich so manches. Da ist einer, der kann böse Geister austreiben. Da ist einer, der erzählt von Gott und von seiner Barmherzigkeit. Er erzählt von Güte und Wahrheit und von Liebe immer wieder. Und er erzählt nicht nur davon, er lebt auch danach. Und er macht heil. Und da soll sie nicht schreien, erbarme dich. Die Frau schreit und Jesus schweigt. Und als die Jünger das nicht mehr aushalten und ihn drängen, nun tu doch was, beginnt er zu argumentieren und die Sache wird immer schlimmer. Nein, schleudert Jesus der Frau entgegen, für dich bin ich nicht zuständig. Aber sie schreckt nicht zurück, weicht nicht zurück, sondern wirft sich Jesus vor die Füße. Der ganze Einsatz des Körpers für ihre Bitte nach Heilung. Der Dämon, der die Tochter besetzt hält, frisst doch das ganze Leben auf. Deshalb wirft sie sich und ihr ganzes Leben in die Waagschale und fällt ihm zu Füßen. Und ich denke mir, dieses Vertrauen, ein Vertrauen, das spricht, du bist meine Hoffnung. Du kannst mich hier liegen lassen, aber du bist trotzdem meine Hoffnung. Ich habe nicht mehr als dich und ich brauche nicht mehr als dich. Erbarme dich. Und dann endlich, nach einigem Hin und Her, spricht Jesus: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Um den Glauben geht es also. Um ein Vertrauen, das größer ist als die Ablehnung, größer als die Verzweiflung, größer sogar als das Schweigen Gottes. Hören wir darauf, was Paulus dazu schreibt. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht: Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht: Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht: Herr, wer glaubte unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Glauben also. Mit dem Herzen glauben und in deinem Herzen glauben. Glauben geht also durch den Körper, bettet sich in den Eingeweiden, kommt durch die Ohren, geht durch den Mund. Glaube trägt den ganzen Menschen, Gefühl und Verstand, Körper und Geist und Willen. Paulus hat das Menschenbild des jüdischen Glaubens ganz verinnerlicht, wenn er so spricht. Das Herz ist der Ort, an dem Gott kreativ am Menschen wirkt. Gottes eigenes weites Herz bewegt ihn dazu, sich das Herz des Menschen, sein Gemüt, zum Lieblingsort und zur Wahlheimat zu machen. Glaube, das ist nicht das Fürwahrhalten von absurden Behauptungen. Nicht die erzwungene Zustimmung des Verstandes zu abständigen Theorien, etwa, dass die Welt in 7 Tagen erschaffen wurde. Glauben heißt vielmehr, sich darauf zu verlassen, dass der Grund unseres Lebens nicht kalter Zufall ist und wir nur das Produkt einer besonders leistungsfähigen Genkombination, sondern dass jeder und jede gewollt ist, geliebt, ins Leben gerufen, angerührt. Und Sie merken schon, wenn ich so spreche, dann schieben sich das Wort Glauben und das Wort Vertrauen unlösbar ineinander. Der jüdische Psychoanalytiker Erik Homburger Eriksson musste 1933 mit seiner Familie in die USA emigrieren. Und er verfasste Ende der 50er Jahre gemeinsam mit seiner Frau Joanne eine sehr berühmt gewordene entwicklungspsychologische Studie. In der prägten sie den Begriff des Urvertrauens. Ein Begriff, der heute zum allgemeinen Sprachschatz gehört. Urvertrauen steht gegen Urmisstrauen. Dieses Urmisstrauen, ein Misstrauen in das Leben und in die Welt, ein Misstrauen, das sich in dem Lebensgefühl niederschlägt, nicht gewollt zu sein, nicht geliebt zu sein und nichts wert. Urvertrauen dagegen kommt dem Glauben sehr nah. Es ist ein Vertrauen darauf, gehalten zu sein. Auch dann, wenn vieles dagegen spricht. Auch dann, wenn die Not groß ist. Auch dann, wenn, wie bei der schreienden Mutter, der Angerufene zunächst schweigt. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, zitiert Paulus den Propheten Jesaja. Liebe Gemeinde, oft ist in unserer Zeit davon die Rede, dass unsere Gesellschaften an einer kollektiven Vertrauenskrise leiden. Eine tiefe Irritation, das Gefühl, sich nicht mehr verlassen zu können, Angst davor zu haben, die Kontrolle über das Leben zu verlieren, hinweggefegt zu werden von Entwicklungen und Geschwindigkeiten, die ich nicht mehr zu steuern vermag. Es ist wie ein tief sitzendes Misstrauen gegen die Entscheidungen von denen da oben, denen manche finstere Absicht und undurchschaubare Verschwörung unterstellt wird. Bei meinem letzten Friseurbesuch kam ich, wie eigentlich immer, ins Gespräch mit meiner Friseurin. Eine nette Frau, Inhaberin des Geschäfts, Mitte 40, freundlich, immer zu einem Scherz bereit. Wir sprachen über die wirtschaftliche Lage ihres Geschäfts, über die Auswirkungen des Lockdowns. Ja, so weit, so gut. Sie schimpfte über zu spät angekommene Auszahlungen. Ich hatte Verständnis. Sie schimpfte über absurde Pandemievorschriften. Auch da konnte ich mit. Und dann sagte sie plötzlich: Und deshalb lasse ich mich auch nicht impfen. Ich war irritiert. Ich hörte ihre gereizte Stimme hinter der Maske und sah im Spiegel mich mit nassen Haaren, an denen sie mit immer energischeren Schnitten arbeitete. Und ich versuchte, den Zusammenhang zu begreifen und fragte nach. Und sie sagte: Ich habe Angst. Nicht vor der Krankheit, sondern vor der Impfung. Ich glaube denen nicht. Erst sagen sie, es dauert Jahre, bis so ein Stoff entwickelt wird, und dann geht das alles so schnell. Es stimmt doch was nicht. Versuchskaninchen sind wir. Ja, Versuchskaninchen, aber ohne mich. Ich mach da nicht mit. Natürlich versuchte ich dagegen zu halten, zu überzeugen. Ich bemühte Zahlen, appellierte an ihre Verantwortung und drang nicht durch. Wie können Sie denn sicher sein, dass das mit dem Impfen gut geht, fragte sie mich dann. Kennen Sie sich denn da so gut aus? Nein, tue ich nicht. Aber andere kennen sich damit aus. Und ich habe Vertrauen in die, die das erforscht haben und die das getestet haben und die, die uns bei allen Unwägbarkeiten doch dazu raten. Ja, wie können Sie denen vertrauen? Fragte sie, offensichtlich verwirrt. Und ich antwortete so sinngemäß: Ohne Vertrauen könnte ich gar nicht leben. Was ist das denn für ein Lebensgefühl, wenn man immerzu befürchtet, man würde betrogen, jemand wünscht einem etwas Schlechtes, man ist nie sicher? An dieser Stelle unterbrach sie den Haarschnitt und zupfte an ihrer Maske. Und ich merkte, dass sie mit den Tränen kämpfte. Ja, sagte sie schließlich, wenn man vertrauen könnte, ging es einem vielleicht besser. Ich habe oft über das Gespräch hinterher nachgedacht. Wir haben ja gerade einen Wahlkampf hinter uns und mussten erleben, wie Fake News in Umlauf gesetzt wurden und Verschwörungsmythen gefüttert. Und auf dem Altar der Querdenker verglüht der letzte Rest Vernunft ohne weitere Rückstände. Und das alles, um Vertrauen zu untergraben, Verwirrung zu stiften, Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Und man möchte schreien: Ach, Herrje, Sohn Davids, erbarme dich unser, wir werden von bösen Geistern übel geplagt. Und warum sind in wenigen Monaten vor der Wahl die hochfliegenden Träume von zwei der drei Kanzlerkandidaten so zerplatzt? Weil das Lachen des einen Zweifel säte, ob er in der Lage sein würde, in katastrophalen Situationen den Ernst der Lage zu erfassen. Und danach fand er nicht die richtigen Worte, um diesem Eindruck etwas entgegenzusetzen. Und dann die andere mit dem ein wenig aufgemotzten Lebenslauf und den abgeschriebenen Buchpassagen. Sie schien den Eindruck zu erwecken, mehr sein zu wollen, als sie eigentlich zu bieten habe. Beide Male ging es darum, dass Vertrauen brüchig wurde und man nicht mehr wissen konnte, ob wirklich Verlass sein würde auf diese Person. Vertrauen spielte in diesem Wahlkampf die entscheidende Rolle. Und Vertrauen spielt in unserem Leben die entscheidende Rolle. Vertrauen, dass der Grund unseres Lebens die Güte ist, dass Gott uns nicht fallen lässt und sich nicht gleichgültig abwendet und dass das Wort gilt, du wirst gerettet. Aber wie kommt es zu diesem Vertrauen? Paulus bringt das mit einem ganz körperlichen Vorgang in Verbindung, mit dem Hören. Als Jude denkt er hier natürlich sofort das Glaubensbekenntnis Israels mit: Shema Yisrael, höre Israel. Und er erweitert es auf alle Welt. Höre, dein Gott spricht. Sein Wort erschuf die Welt. Es werde Licht und es ward Licht. Sein Wort kommt zu uns durch die Geschichten der Väter und Mütter des Glaubens, durch die Propheten, durch Christus, das eine Wort Gottes. Hören. Hören ist ein umfassender Körpersinn, der nicht allein auf die Ohren angewiesen ist. Hören bezeichnet den Grundvorgang, dass die Welt als Schwingung mich von außen berührt und so in Schwingung versetzt und hält. Ein Prozess, der vom Gottesgeist angestoßen und in Gang gehalten wird. Höre, so wird deine Seele leben. Und wer das einmal vernommen hat, der kann dann auch nicht schweigen. Glauben ist Kommunikation. Sprechen von dem, was mich unbedingt angeht. Sprechen von den Herzensangelegenheiten. Davon, worauf ich meine Hoffnung setze, wenn alles um mich herum zu wanken beginnt. Sei ein Freudenbote. Erzähl davon, dass wir in Gottes Augen mehr sind als Leistungsträger und Ansehen haben, auch wenn wir längst nicht mehr ansehnlich sind. Erzähl davon, dass die Feinde keine Feinde mehr sein sollen und Gerechtigkeit kein leeres Wort ist und die Armen die Ersten sind, denen das Evangelium gilt. Dass die gesegnet sind, die um der Wahrheit willen verfolgt werden und dass den Elenden das Himmelreich versprochen wird. Wir brauchen die Freudenboten, die das Gute verkündigen, die der Welt den Christus verkündigen und sagen, sieh hin, so liebt er dich und die Welt. So viel bist du ihm wert, ohne Bedingung oder Verdienst. Lass dir das gesagt sein. Und auch wenn du dich elendig allein fühlst, wenn deine Erntewagen leer bleiben, wenn du nicht mehr weißt, wohin mit deinem Betonkopf und deinem Betonherz, er ist da. Und erzähle davon, dass das Ende kein Ende ist bei Gott, sondern wir mit Christus ins Leben gezogen werden. Höre, so wird deine Seele leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.